Polish Radio External Service.
Mówi Warszawa, mówi Polskie Radio. Sie hören den polnischen Rundfunk am Sonntag. Ich bin Joachim Czycierski. Dzień dobry. Es ist oft so, dass gerade Schicksale der kleineren Städte die Kurven der Geschichte zum Vorschein bringen. Ein Beispiel dafür ist die ostpolnische Stadt Cieszanów. Über die dynamischen und nicht selten sehr dramatischen Wendungen der Stadtgeschichte sprechen Jakub Kukla und der Autor des Buches Wie Phönix aus der Asche, Professor Waldemar Czachur.
Sie hören den Auslandsdienst des polnischen Rundfunks. Unser Gast ist heute Professor Waldemar Czachur, Universität Warschau. Guten Tag.
Guten Tag.
Wir wollen heute über Ihr neues Buch sprechen, Wie Phönix aus der Asche. Sie beschreiben darin die Geschichte Ihrer Heimatstadt Cieszanów. Einen kurzen Abschnitt dieser im 20. Jahrhundert, in der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts sehr dramatischen Geschichte. Was war das für eine Stadt in den ersten Jahren des 20. Jahrhunderts?
Es war eine kleine Stadt, heute im Südosten Polens, damals in Galizien. Und in der Zwischenkriegszeit war das eine kleine Stadt in der Woiwodschaft Lemberg. Eine Stadt, die im Ersten Weltkrieg systematisch zerstört worden ist und nach dem Ersten Weltkrieg wiederaufgebaut worden ist. Das war eine kleine Stadt, aber durchaus eine wichtige Stadt, weil sich in dieser Stadt einige Wege gekreuzt haben zwischen Westen und Osten, also zwischen Rzeszów und Lemberg-Lwiw, aber auch zwischen Norden und Süden. Von daher für den Handel spielte das auch eine wichtige Rolle. Darüber hinaus war Cieszanów eine Stadt mit 5.000-6.000 Einwohnern, eine typische Stadt in der Galizien, wo ein Drittel der Polen, ein Drittel die Juden und ein Drittel die Ukrainer ausgemacht haben. Also es ist wirklich eine typische Kleinstadt aus Galizien, wo diese drei Nationen miteinander, manchmal auch nebeneinander gelebt haben, aber auf jeden Fall in einer friedlichen Koexistenz. Und ein dritter Punkt, warum diese Stadt auch eine wichtige Rolle gespielt hat, also auf jeden Fall eine wichtige politische Rolle gespielt hat, weil sie die zweite Hälfte des 19. Jahrhunderts und bis 1923 auch die Hauptstadt des Landkreises war. Dann wurde diese Funktion auf eine andere Stadt, eine Nachbarstadt, etwas größere Stadt verlegt. Aber bis zu diesem Zeitpunkt, nämlich 1993, war das eine Hauptstadt des Landkreises.
Die Multikulturalität war ein wichtiges Merkmal der Stadt vor den Weltkriegen. Wann ist es aber zu den ersten Auseinandersetzungen zwischen den Polen und vor allem Ukrainern gekommen?
Spannungen waren schon im 19. Jahrhundert sehr spürbar. Also in der Tat war das eine multikulturelle Stadt und Gegend, wobei sich bestimmte Tendenzen abgezeichnet haben, die auch typisch waren für diese Region Galiciens. Nämlich in den Städten lebten vor allem jüdische Bevölkerung, Händler, Ärzte, Beamten in bestimmten Behörden und die Polen. Und die Ukrainer waren eher diejenigen, die auf dem Lande gelebt haben, sehr oft als Mitarbeitende tätig auf dem Vorwerk und so weiter in diesen Funktionen. Also wir sehen, darin widerspiegelt sich auch bestimmte sozialen Strukturen und bestimmt auch Machtverhältnisse. Die Juden spielten wichtige Rolle und zwischen den Polen und den Ukrainern kam es zu politischen, kulturellen Spannungen, nämlich die Ukraine zu Beginn des 20. Jahrhunderts und später auch nach dem Ersten Weltkrieg wollten immer mehr Räume für ihr kulturelles Leben, mehr Räume auch im Bildungsangeboten, und die Polen behaupteten, das wären, und das waren tatsächlich die Gebiete, die der Zweiten Republik angehörten. Die Minderheitenpolitik in der Zwischenkriegszeit war sehr ungünstig für die Ukrainer, und vor diesem Hintergrund kam es tatsächlich zu den polnisch-ukrainischen Spannungen, aber man kann noch nicht sagen, es kam zu den polnisch-ukrainischen Konflikten. Das kam erst später.
Der Erste Weltkrieg war eine Chance sowohl für die Polen als auch für die Ukraine, eigene unabhängige Städte zu gründen. Die Polen haben damals die Chance besser genutzt.
Insofern besser genutzt, als sie einerseits eine andere geopolitische Position haben, andererseits auch besser politisch aufgestockt waren. Innenpolitisch, also Polen hatte wesentlich mehr international anerkannte Politiker, die dann bestimmten Prozessen eine Rolle gespielt haben, die die Ukrainer nicht hatten. Insofern kann man auch sicher sagen, dass Polen bei der Identifikationssuche, bei dem Aufbau des Staates die Situation nach dem Ersten Weltkrieg besser genutzt hat.
Wie sah das Leben in Cieszanów in der Zwischenkriegszeit aus?
Es war ein friedliches Miteinander, manchmal auch nebeneinander, aber auf gar keinen Fall gegeneinander. Drei Nationen, drei Religionen lebten miteinander. Und wie gesagt, es kam zu bestimmten Spannungen, aber die Spannungen haben das soziale Leben, den sozialen Zusammenhalt, aber auch die wirtschaftliche Entwicklung, die kulturelle Entwicklung gar nicht so beeinträchtigt, wie es während des Zweiten Weltkrieges oder gleich nach dem Zweiten Weltkrieg.
Der Zweite Weltkrieg hat diese heile Welt, nennen wir es in Anführungszeichen, dramatisch verändert. Was passierte in den Jahren 1939-45?
1939 ist für Cieszanów wie für viele polnische Städte und Dörfer eine Zäsur. Für Cieszanów insofern anders, als dass es die einzige Stadt, die durch den Ribbentrop-Molotow-Pakt, Hitler-Stalin-Pakt, geteilt worden ist. Das ist tatsächlich die einzige Stadt, wo wir jetzt auf die Karte sehen, mit den Unterschriften von den beiden Politikern, wir sehen geteilte Stadt und sofort auch Korrekturen eingetragen. Das bedeutet, nach ein paar Wochen wurde die Grenze verschoben, sodass Cieszanów als Stadt in dem Teil des Dritten Reiches Generalgouverneur angehörte und die Umgebung östlich von Cieszanów der sowjetischen Zone angehörte. Also das ist der erste Punkt. Und dann teilte Cieszanów wie jede polnische Stadt dieselben Erfahrungen. Erstmal Polenfeldzug 1939, dann später Verschleppung in Konzentrationslager, Zwangsarbeit in unterschiedlichen deutschen Gebieten des Dritten Reiches und so weiter und so fort. Aber zugleich auch ganz starke, schon 1943 entwickelt sich eine ganz starke Widerstandsbewegung, Heimatarmee ist ganz, ganz aktiv und das ist auch wieder etwas Phänomenales. In dieser Stadt überschneiden sich zwei Einheiten der Heimatarmee, nämlich ein Bezirk von Lublin und ein Bezirk von Krakau bzw. Lviv. Es waren sehr viele Familien, wo der eine Sohn der Heimatarmee Lublin angehörte und der andere Sohn der Heimatarmee Lviv bzw. dann später Krakau angehörte. Und beide wussten gar nicht, dass beide waren in dem polnischen Untergrundstadt, waren als Heimatarmee Soldaten der Heimatarmee tätig, in einer Konspiration, dann später auch als Partisan sehr aktiv. Aber sie wussten gar nicht voneinander, dass sie diese Strukturen des polnischen Untergrundstaates unterstützen, indem sie als Partisan, als Heimatarmeesoldaten kämpfen. Das war auch phänomenal in dieser Stadt.
Juden wurden verfolgt, polnische Bürger wurden ebenfalls verfolgt. Was passierte mit den Ukrainern?
Die Ukrainer, das war, also wenn ich jetzt sagen würde, das war die schönste Zeit, es ist natürlich eine, das kann auch bei den Anhörern ankommen, als ich bagatellisiere oder trivialisiere, es ist nicht, aber auf jeden Fall, wie wir wissen, viele ukrainische Einheiten, viele Ukrainer haben dann auch sehr eng mit den Deutschen zusammengearbeitet, sie haben auch gerade in Cieszanów die Strukturen aufgebaut, das bedeutet, die allen wichtigen Ämter haben wurden von den Ukrainern besetzt. Und das war doppelte Belastung natürlich auch für die polnischen Bürger, weil einerseits mussten sie gegen die deutschen Besatzer kämpfen, andererseits auch gegen die Ukrainer. Und somit entwickelt sich tatsächlich 1944 die brutalste Zeit für die Mitbewohner der Stadt Cieszanów und der Region.
Wurden da auch Methoden aus Wolinien wiederholt, wo man ein Jahr zuvor, 1943, polnische Bürger auf brutalste Art ermordet hat?
Ja, in der Tat kam es zu solchen Fällen auch in dieser Gebiet, also in Cieszanów selbst nicht, aber es wurde ein kleines Dorf, ein polnisches Dorf, Rutka, wurde verbrannt und über 80 Personen sind ums Leben gekommen und das war der erste brutalste Fall, den die Ukrainer den Polen angetan haben in dieser Zeit und natürlich kam es auch gleich später zu Vergeltung, aber die Vergeltung war nicht die erste Reaktion. Die erste Reaktion der Heimatarmee, okay, wenn es zu solchen Fällen in der Umgebung von Cieszanów kommt, dass das ganze Dorf verbrannt wird, müssen wir jetzt gucken, wie wir die Bewohner der Stadt Cieszanów evakuieren können, wie wir vor einem solchen Fall das Leben der Menschen, der Mitbewohner retten können. Und das am 2. Mai 1944 hat die Heimatarmee die meisten Bewohner der Stadt evakuiert in sichere Gebiete und tatsächlich einen Tag später, am 3. Mai, wurde die Stadt von den ukrainischen Nationalisten total vernichtet. Also das ist zum zweiten Mal, nämlich gleich in den letzten Tagen des Ersten Weltkrieges, wurde die Stadt komplett vernichtet und dann später wieder aufgebaut. Am 3. Mai 1944 wurde die Stadt nochmal total vernichtet, sodass da nur ein paar kleine Häuser aus Ziegel überlebt haben. Also sonst war alles zerstört.
Sie haben das Buch wie Phönix aus der Asche betitelt. Soll man den Titel also wortwörtlich verstehen?
Ja, das war auch meine Absicht, dass man sagt, es ist nicht Unikales, dass eine Stadt zerstört worden ist und wieder aufgebaut worden ist. Aber man baut größere Städte. Warschau war auch so eine Stadt. Aber natürlich eine größere Städte mit intellektuellen Ressourcen, mit bestimmten Eliten, die man in der Stadt hat, mit bestimmten Fachkräften, baut man anders auf als so eine kleine Stadt mit 2, 3, 4, 5.000 Einwohner, wo die Eliten schwächer sind, wo die Gesellschaft gespalten ist, weil man weiß nicht mehr, wer eigentlich wem zu welcher Einheit gehört. Und trotz dieser Unsicherheit, trotz dieser so großen Zerstörung, Leute ohne größere Ausbildung haben den Willen, haben auch den Mut, die Stadt wieder aufzubauen. Und das fand ich jetzt so interessant, was motivierte die Leute. Woher hatten sie diese Motivation? Woher hatten sie so viel Energie anzupacken und die Stadt wieder aufzubauen? Weil eben die Leute, die die Stadt nach dem Zweiten Weltkrieg aufbauen mussten, wussten, dass ihre Großväter und Väter die Stadt auch schon vor 30 Jahren aufgebaut haben. Und das hat mich motiviert, wie diese Prozesse in so einer kleinen Stadt ablaufen. Zumal, müssen wir auch den deutschen Zuhörern sagen, es war eine nicht normale Situation, dass man im Frieden eine Stadt aufbaut, sondern dass man zugleich konfrontiert wird mit einem neuen System, nämlich kommunistischen System und wie man versucht, angesichts dieser Unsicherheit, angesichts dem Willen in Frieden und Ruhe zu leben und dieser Unsicherheit, was ist kommunistisches System, was bedeutet das, wie man angesichts dieser großen Herausforderung trotzdem den Mut aufbringt und die Energie, um so eine Stadt aufzubauen.
Das war eine sehr komplizierte, politisch gesehen, sehr komplizierte Lage in den ersten Monaten nach dem Ende des Zweiten Weltkrieges. Hofften noch die Polen auf eine reale Freiheit, dann hat sich sehr schnell herausgestellt, dass nun ein neuer Abschnitt der Besatzung, so könnten wir es nennen, beginnt, dass die Polen nun unter sowjetischem Joch werden leben müssen. Hatte diese Spannung auch auf die Menschen eingewirkt?
Klar, also Tschernow und dieser Gebiet war insofern wieder interessant, als die Kommunisten keine Strukturen hatten. Das bedeutet, in den größeren Städten, aber auch in Städten in Zentralpolen oder westlichen Polen, die Kommunisten haben dann auch ihre Parteien installiert und somit konnten sie auch ihre politische Propaganda machen und politische Arbeit machen. Hier in Tschernow und dieser Gebiet, jede Versuche, zum Beispiel Geheimdienste zu installieren oder Sicherheitsdienste zu installieren, endete, dass die Chefs, die entsandt worden sind von Rzeszów oder Krakau, ermordet worden sind von der Heimatarmee. Also das kam die Reaktion der Heimatarmee, derjenigen, die tatsächlich daran geglaubt haben, dass nicht das kommunistische Polen als Ergebnis des Zweiten Weltkrieges gibt, sondern das freie demokratische Polen. Diese Motivation hatten die Leute und haben alles gemacht, dass sich die Kommunisten eigentlich bis 1947 kaum installieren konnten mit ihren Strukturen. Das ist auch wieder phänomenal im Vergleich zu den anderen Nachbarstädten.
Sind die alten Bewohner von Tschernow nach der Evakuation und nachdem die Stadt verbrannt, komplett verbrannt worden ist, in ihre Stadt zurückgekehrt oder sind neue Menschen dazugekommen?
Die meisten Ukrainer wurden im Rahmen unterschiedlicher Aktionen erstmal angeregt, dann später gezwungen, diese Stadt zu verlassen. Und diejenigen, die das nicht gemacht haben, wurden dann letztendlich 1947 im Rahmen der Aktion Weichsel, Akcja Wisła vertrieben worden in andere Gebiete Polens. Das bedeutet, Tschernow verlor ein Drittel der Juden, die vor dem Zweiten Weltkrieg lebten, ein Drittel der Ukrainer. Und es wurde von einer wirklich kleinen Stadt, aber mit fast 4000 Einwohnern vor dem Zweiten Weltkrieg, 1947 wohnten dort nicht mal 1000 Einwohner. So ein großer Teil der Bevölkerung hat diese Stadt verloren. Aber die meisten kamen zurück, kamen auch neue Polen, Polen aus anderen Gebieten, weil die Grundstücke von den Ukrainern wieder frei waren und sie auch eine Möglichkeit bekommen haben, irgendwie auch im Rahmen der Agrarreform bestimmte Gebiete zu gewinnen. Und das Leben begann aber erstmal, während in vielen anderen Regionen Polens das Leben begann schon 1945. So konnten die Leute ihre Dörfer und Städte aufbauen in Tschernow eigentlich erst nach der Aktion Weichsel, nachdem die Ukrainer und letztendlich nachdem die Starkeinheiten der ukrainischen Nationalisten bekämpft worden sind. Und es ab dann konnten die Leute ihre Häuser wieder besetzen und ihr Leben anfangen. Also das ist wieder auch anders, andere Geschichte, als man das aus anderen Regionen Polen kennt.
Als Sie dann viele Jahre später zur Welt gekommen sind, gab es wohl keine Spuren der alten Welt, wenn es um Architektur oder auch die Struktur der Bevölkerung geht. Wann haben Sie diese andere Welt entdeckt?
Meine Großeltern haben den Zweiten Weltkrieg sowohl seitens meiner Mutter als auch meines Vaters nicht in dieser Region erlebt, weil sie durch die Sowjets nach Sibirien vertrieben worden sind. Sie haben vielleicht auch deswegen den Krieg in dieser Region auch überlebt. Sie kamen erstmal 1946 zurück aus der Sowjetunion und mussten ein Jahr lang nochmal irgendwie sichere Orte in Polen finden, weil sie wussten, sie können noch nicht zurück in ihre Häuser, weil es zu gefährlich war wegen des polnisch-ukrainischen Konflikts. Und ich habe immer von meinen Großeltern gesagt bekommen, eine andere Geschichte, als ich in der Schule gelernt habe, dass es viele Ukrainer hier in meiner Heimatstadt gab, dass es viele Juden auch in meiner Heimatstadt. Es gab auch einen Friedhof, jüdischen Friedhof in meiner Stadt. Also von daher, ich war genug sensibilisiert und wusste, natürlich wusste ich bestimmte Kausalitäten noch nicht als kleines Kind beziehungsweise als Schüler, aber ich wusste erstmal bestimmte Geschichten mehr als meine Kolleginnen und Kollegen in der Schule, weil ich eben von meinen Großeltern so viel erzählt bekommen habe.
Und nun wollten Sie Ihre Heimatstadt ein kleines Denkmal setzen?
Ich wollte mit diesem Buch erstmal eine große Anerkennung schenken an die Leute, die so motiviert waren, sie so mutig waren, angesichts der Bedrohung durch Kommunisten und bestimmten Druck durch Kommunisten, dass sie treu an bestimmte Werte mit dieser Motivation ihre eigene Stadt aufgebaut haben. Heute für mich ist es etwas Wunderbares und ich sag jetzt Hut ab an alle, die mit dieser Power gehandelt haben. Ich habe das auch so geschrieben, dieses Buch, weil ich gesehen habe, wir sind zu weit von diesen, wir kennen bestimmte Bilder aus der Ukraine und das kommt uns überraschend, das erschreckt uns und wir wissen so wenig von unseren Heimatstädten und man kann und soll so viel davon lernen.
Jak Feniks z popiołów, Cieszanów i okolice w latach 1944-1950, wie Feniks aus der Asche, Cieszanów und Umgebung in den Jahren 1944-1950, ein neues Buch von Professor Waldemar Czachur. Wenn Sie es lesen möchten, müssen Sie doch ein bisschen Polnisch kennen, oder? Eine deutsche Fassung gibt's nicht.
Ja. Noch nicht.
Noch nicht. Professor Waldemar Czachur, Universität Warschau, vielen Dank für das Gespräch.
Danke.
Wir verlassen das kleine Cieszanów und blicken in die Metropole Berlin. Dort lebt und arbeitet der polnische Modedesigner Dawid Tomaszewski. Seine Kreationen gehören zur Couture und zur oberen Preisliga. Arkadiusz Huber hat sich mit dem Designer getroffen.
Nach Stationen bei Sonia Riekel in Paris und Comme des Garçons in Tokio gründeten sie 2009 eigenes Label. Aber wie kamen sie zum Modedesign?
Ich glaube, das ist Hingabe. Ich wollte immer Künstler werden, aber ich wusste, meine Bilder sind schlecht. Ich kann nicht gut malen. Ich kann gut malen, aber das ist nicht gut genug, um Künstler zu sein. Fotografieren kann ich auch nicht. Und ich mochte immer Klamotten und das hat mich immer bewegt. Und meine Mama ist auch schuld dran, weil sie immer schon Kleidung mochte. Auch in der Zeit, wo ich geboren bin, wir wissen es ja, Kommunismus, hatte wahnsinnig viel Klamotten und ich habe da immer rumgewurscht. Und das weiß auch nicht jeder, aber meine Eltern hatten betrieben so ein Vintage-Store. Damals hieß das in Polen Lumpex, eine Riesenkette damit. Und damit bin ich auch ein bisschen groß geworden.
Das hat fasziniert und dabei geblieben, wobei Sie ja auch Kunstgeschichte studiert haben.
Genau, ich habe ab und angefangen, Mode zu studieren in London. Und ich habe mir gedacht, mein Gott, die ganzen Fächer sind so langweilig und das war einfach nur belanglos. Ich wollte mehr lernen und tatsächlich in Polen haben wir eine von den besten Kunstuniversitäten in Posen. Weltbekannt tatsächlich. Und ich habe mir gedacht, Kunst hat dich schon immer gereizt, du warst immer in der Geschichte gut und das Kunst, Architektur, das war schon mal spannend. Ich habe auch kleine Episode, ich habe ein bisschen Architektur studiert, weiß ja keiner, ab jetzt schon. Und ich fand das immer sehr, sehr spannend und deswegen Kunstgeschichte war für mich so eine Idee, wenn das mit der Mode nicht klappt, dann vielleicht kann ich ja so eine Kunstsammlung kuratieren bei so einem privaten Vermögen Menschen oder kann ich in einem Museum arbeiten. Gott sei Dank hat das mit der Mode geklappt und ich muss keine Sammlungen kuratieren, weil das auch kein einfacher Job ist. Und ja, so, ich liebe diese Mischung, dass ich überall schöpfen kann.
Genau, wo trifft sich dann dieses Kunsthistorische, dieses Architektonische, dieses eben Modische sowieso in Ihren Kreationen?
Bei jedem Stück sieht man einfach, also nicht nur die Linienführung ist sehr architektonisch, auch bei vielen Kleidungsstücken. Die Muster sind wahnsinnig, haben viel aus Architektur und Kunst. Ich liebe Bauhaus über alles, sieht man auch an diesem Gewinner Geflecht. Wenn man den Look so betrachtet, wie der so ist, der ist sehr künstlerisch dargestellt. Und da ist ja diese Kunstaffinität von 50ern bis 30er Jahren. Ich liebe 70er Jahre über alles. Und da sieht man, ich schöpfe von überall. Also ich bin ja Buchwurm. Ich habe zu Hause oder in meinen beiden Zuhause Riesenbibliothek und Riesensammlung an Büchern, alten Bildbändern aus Japan, aus überall aus der Welt. Ich kaufe auch ganz viele Bücher. Ich nehme Motive aus der Vergangenheit und baue die in heute oder ich umwandle das alles. Das hat so eine spezielle Art. Deswegen ist das Atelier so wichtig, dass man sieht, wie ich so zum Beispiel arbeite. Aber überall ist Kunst.
15 Jahre eigene Marke, bei so vielen Modemarken auf dem Markt ist es sicherlich nicht so einfach. Sie haben auch einige Rückfälle gehabt, nicht als einziger, das passiert einfach auch, glaube ich, auch in jedem Bereich des Lebens. Aber das spiegelt sich ja auch in Ihren Kollektionen, in Ihren ja Kleidungsstücken wider. Da haben wir auch ein bisschen ja kältere Töne und dann wieder wirklich Farben, Fontanen. Bin ich da richtig?
Genau, also ich habe mit 30 mein Brand gegründet, kam nach Berlin aus London zurück und das hat sofort eingeschlagen und ich habe mir nichts gedacht. Ich war nie Geschäftsmann zu der Zeit, ich war Künstler. Jetzt bin ich zum Geschäftsmann geworden, dann hatte ich Investoren, dann habe ich falsche Entscheidungen getroffen, mehrmals in meinem Leben, das waren zweimal an der Zahl, kurz an der Privatinsolvenz auch geschleust, mehrere Firmen musste ich schließen wegen Investoren. Und man sieht in den Kleidung einfach, ob es mir gut geht, wie meine Verfassung so ist, mit was habe ich mich befasst. Diese ganz dunkle Periode, das waren auch so Zeiten, wo ich mein Atelier verloren habe, alle Mitarbeiter. Und das war so eine ganz schwarze Episode, das waren 2 Jahre. Trotzdem war ich da, trotzdem habe ich die Shows gemacht, weil ich habe an der Marke geglaubt. Früher war das so ein bisschen mehr mit mir, mit meinen Wurzeln verbunden, dieses morbidere, polnische vielleicht, was ich ja aus meiner Kindheit kannte. Und die letzten Jahre, ich habe mich gefunden und das braucht man auch lange, sich selber zu finden, trotzdem sich nicht zu verlieren. Und die letzten Saisons, ich bin erfolgreicher Geschäftsmann, ich habe so viele Marken, die ich begleite, ich arbeite für so viele Brands. Ich darf endlich machen das, was ich will. Und das war von Anfang an schon so, dass wir viele Collaborations gemacht haben und Partnerschaften. Aber jetzt bin ich frei. Also jetzt fühle ich mich frei. Seit 3 Jahren bin ich sozusagen, es gibt so eine wilde Sprüche, komme ich jetzt nicht drauf, aber jetzt bin ich befreit. Ich muss mich niemand fügen. Ich mache auf, was ich Lust habe. Und das wird wahrgenommen. Und dafür habe ich 12 Jahre gebraucht.
Der einst in Polen, ja auch kontrovers gesehene Modedesigner Arkadiusz sagte neulich in einem Interview, Kleidung ist für mich wie Kunstwerk. Wie sehen Sie Kleidung? Was ist sie für Sie?
Kleid, also wir wissen es, Mode und Kunst kämpfen miteinander, die mögen sich auch nicht so besonders, trotzdem ist die Parallele da. Arkadiusz, da schaue ich mir nächsten Monat tatsächlich wahnsinnig toller polnischer Designer, der mich auch in meinen jungen Jahren inspiriert hat, irrsinnige Kollektionen mit diesem polnischen Folklore, Wahnsinn, da kriege ich eine Gänsehaut, also irre, irre gut. Und für mich tatsächlich in der Couture-Kollektion, es handelt sich um Kunst, Prêt-à-porter, nehmen wir die Motive aus dem Kunst, aber es ist halt so ein Gebrauchgegenstände. Aber Kunst kann auch Gebrauchgegenstand sein. Und ich finde, das, was mein Motto war schon immer, more is more, less is shit. Wir haben das Leben. Wir haben das eine Leben. Und deswegen sollten wir uns jeden Tag Gedanken machen, wie wollen wir aussehen? Und immer in Sachen investieren. Und Investment ist immer eine Form von Anschaffung, wie man Kunst anschafft.
Tomaszewskis Kreationen werden derzeit im Kunstgewerbemuseum Berlin gezeigt. Unsere Zeit für heute ist schon um. Haben Sie einen schönen Sonntagnachmittag und bis morgen, sagt Ihnen Joachim Ciecierski. Cześć.
This is the English language stream of Polish Radio External Service coming to you from Warsaw. Follow our 24-hour webcast on polskieradio.pl/en. Listen on the go using the Polskie Radio mobile app. Select the chosen broadcast by our partner stations, cable networks, and on satellite in Europe, North America, Africa, Asia, and the Pacific. Listen on the World Radio Network to Europe at 20 hours CET, or English to North America at 5 and 20 hours CET. English to Africa, Asia, and the Pacific at 5 and 20 hours CET. You can also try us on 1386 kilohertz via Radio Baltic Waves at 14 hours CET. Download Polish Radio External Service podcasts in English from our homepage, YouTube Music, Spotify, Apple, or TuneIn. For more details, check out radiopoland.pl or polskieradio.pl/en. Stay with us on Polish Radio External Service.